Bei meiner letzten Predigt, die ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, habe ich dabei immer gebraucht, verschiedene Spalten gehabt, mir die Geschichte verglichen über die verschiedenen Evangelien, wo ein Mann mit seiner todkranken Tochter ist zu Jesus gekommen, sich vor ihnen hergeworfen. Und es hat sich eigentlich nur um einen Satz gedreht, wo Jesus hat gesagt, hab nicht Angst, glaub nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. In der Vorbereitung auf heute habe ich gemerkt, dass es dran ist, das Glauben nochmal aufzunehmen, ein bisschen in einer anderen Form. Darum ist heute auch der Titel eben, woher zeigt unser Glauben. Glauben ist heute das Thema. Und ich möchte gerne zum Anfang, ich habe schon mehr so Ähnliches auch schon angedeutet, nochmal sagen, Glauben kann man ja verschieden verstehen. Wenn man heute zu Tags von Glauben redet, so in der Alltagssprache, dann meint man häufig damit, wir halten etwas für wahr. Ich glaube das so und so, dann sagen wir halten das für wahr. Glauben kann aber auch bedeuten, ich vertraue auf etwas. Ich glaube an die Aussage, die mir Gott in der Bibel macht. Dann heisst es, ich vertraue auf das. Es ist natürlich sehr ähnlich, ja, aber es ist eben nicht ganz das Gleiche. Das Vertrauen, wenn wir sagen, wir halten nicht einfach für wahr, sondern wir vertrauen darauf, dann hat das etwas mit Beziehung zu tun. Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Für wahrhalten nicht. Und die ändern, wenn sie über den Glauben reden, so reden, als sie vertrauen darauf, dass dieses und jenes, die sind noch etwas näher am biblischen Glaubensbegriff dran. Ihr könnt jetzt selber wählen, wie ihr seht. Wenn man über die Bibel redet, passt es sicher besser, wenn man für Vertrauen redet. Eigentlich dürfte man sogar sagen, wenn in der Bibel der Glaube steht, dann kann man auch Vertrauen sagen. Vielleicht wäre es manchmal für uns, so wie wir heute Glauben brauchen, fast eine Hilfe, wir würden es austauschen. Ich bete gerne zum Anfang ganz kurz, darum sage ich auch zuerst noch, was ich beten will, nicht, dass ihr klopft, wenn ich dann schon fertig bin. Dass der Morgen, was wir hören, dass das unser Vertrauen zu Gott stärkt. Nicht das Verwahrhalten, ich werde da nicht eine grosse Beweisabfolge präsentieren, aber dass es unser Vertrauen, unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater stärkt. Wenn ihr mit dem einverstanden seid, dürft ihr innerlich mitbeten. Und Gott hört es. Himmlischer Vater, danke bist du da durch die Heilige Geist. Ich bitte dich, dass das, was du heute zu uns siehst, durch Gedanken, durch Worte, die ich lese aus deinem Wort oder die ich sage, dass das Beziehung zu dir fördert von uns. Dass wir enger werden in der Beziehung zu dir. Dass das uns gut tut im Vertrauen zu dir. Im Namen von Jesus. Amen. Heute vor 17 Tagen habe ich die Bibel gelesen und gedacht, jetzt habe ich etwas Neues gecheckt. So ein bisschen Erkenntnis, oder? Das hat man ja manchmal. Ich habe es noch viel zu Gefühl, nein, manchmal ist es eben dann nicht. Das ist jetzt 17 Tage her, habe ich die folgende Stelle gelesen. Lukas 17, 5 und 6. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Und da habe ich gemerkt, und das habe ich vorher noch nie aus diesem Blickwinkel gelesen, ja, Jesus, der meint wahrscheinlich damit, sie haben gar keinen Glauben. Es geht nicht um, sie hat zu wenig Glauben, oder man sagt genau in ein Senfkorn oder so, er will sagen, wenn ihr hättet, also sie hier nicht, dann wäre es anders, er sieht, er hat die Möglichkeitsform, also bedeutet doch das einfach, er sieht ihnen eigentlich so ein Mini-Ding, das Senfkorn, oder ist so klein, er will einfach sagen, ihr hättet ja gar keinen. Nur ein klein würde es brauchen und schon würde viel passieren, aber sie haben gar keinen. Und dann bin ich fast ein bisschen erklüpft, habe mich dann auch gefragt, ja, was ist denn, wenn ich gar keinen Glauben habe und meine, ich habe doch Glauben. Es hat mich ein bisschen angefangen zu drehen, nicht so fest, weil ich hatte sonst wieder Zeug zu tun gehabt. Aber ich habe dort so gedacht, mal, da habe ich jetzt auch etwas Neues gesehen. Und heute, eben gut zwei Wochen später, denke ich, Gott hat wahrscheinlich meine Verwirrung ernst genommen, die ich dort hatte. Und die Richtung, die ich ein bisschen vom Weg abkommen wollte, manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, wie der David betet, oder? Wenn ich in Gefahr bin, vom Weg abzukommen, dann nehme ich mich zurück zu dir. Heute bin ich da, dass ich das Gefühl habe, ich habe dort etwas falsch verstanden. Und Gott hat mir es mittlerweile auch schon gezeigt. Aus verschiedener Sicht macht es mir heute, wer weiß, wie es noch ändert, nicht mehr so richtig Sinn, zu sagen, sie hätten einfach keinen Glauben gehabt. Und dann daraus zu folgern, mir ja gar keinen Glauben. Und was denn das noch alles würde bedeuten? Weil es gibt zum Beispiel eine Stelle, die bin ich ein paar Tage später, 5 Tage später oder so, draufgestossen, Lukas 22, sind auch ein paar Kapitel weiter hinten halt, 31 und 32. Lukas 22, 31 und 32. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wenn jetzt meine Annahme hat gestimmt, dass sie gar keinen Glauben haben, und Jesus hat nicht das so mit dem Senfkornbeispiel gesehen, dann würde mir der Vers gar nicht mehr Sinn machen, wo er dann sieht, Jesus selber, Luja zum Vater betet, dass die Glaube nicht aufhört. Man kann es theoretisch sagen, ja, es nichts kann er aufhören oder nicht aufhören, aber ich glaube nicht, wo Jesus so, das hat er nicht gemeint. Das macht für mich nicht Sinn. Also haben die Apostel, die Jünger, die schon einen Glauben gehabt. Der hat nicht wollen sagen, sie hätten keinen Glauben. Ja, aber was hätte er denn wollen sagen? Wäre ja die Frage. Die Apostel, die bitten nicht um einen Heilsglauben, sie bitten nicht darum, dass sie erlöst werden. Das kann wahrscheinlich auch gar nicht so in Stück vergeben werden, so halb bin ich erlöst oder so. Das geht nicht um das, es geht mehr um eine Glaubenskraft, um einen Glauben, wo etwas bewirken kann um ihn herum. Sie zweifeln nicht daran, dass der Herr ist, dass er Macht hat, ihnen Glauben zu scheichen, dass er Macht hat, etwas zu verändern. Aber sie will eine Kraft haben durch ihren Glauben. Sie will etwas sehen in ihrem Alltag, in ihrem Leben, wenn sie glauben. So soll er ihnen den Glauben mehren, die Glaubenskraft mehren, die Kraft durch den Glauben. Die Jünger, die dann zumal auch schon einiges erlebt mit Jesus, das ist natürlich von denen, als er anfangen wirken, dauernd, sie waren bei ihm und dauernd wieder extreme Wunder gesehen, die man vorher noch nie hat gesehen hatte, wo man nicht hat gewusst, dass durch einen Menschen solche Sachen gewirkt werden können. Das war ja vorher auch nicht. Sie haben Heilige schon erlebt, wo sie selber die Vollmacht bekommen von Jesus, Leute, Kranke zu heilen. Das war vorher schon, zumindest ist es vorher aufgeschrieben, wo sie das selber erlebt, wie kräftig ihr Glaube kann sein. Lukas 9,6 zum Beispiel. Sie haben Dämonen austrieben. Ich gemerkt, wie Menschen, die gebunden sind durch die Kraft des Wortes, das Jesus ihnen hat übertreten, sind frei geworden. Menschen waren gebunden, satanische Bindungen sind frei geworden. Dämonen mussten gehen, weil sie im Namen von Jesus sie für Befreiung gebeten oder Befreiung befohlen. Zum Beispiel Lukas 10,17-19. Ich habe übrigens hinter ein Spiegel mit Zetteln gemacht, habe es extra ein bisschen spät hergelegt, weil es ist nicht ein Zettel im Sinn von der Kultur zu folgen, was ich rede, sondern mehr wie ein Aufgabenblatt für die, die auch noch mehr machen und sich noch mehr ein bisschen wieder umtun. Das empfehle ich sehr, das tut nämlich gut, selber noch zu grübeln und zu forschen und vielleicht ein bisschen blöde Fragen probieren zu beantworten. Wenn ihr Lust habt oder im Hauskreis oder so, dürft ihr dann gerne so einen Zettel hängen. Die stellen sich dort auch drauf. Also die Jünger, die das schon erlebt, wie ihr Glaube eine Auswirkung hat, wie sie Kraft drin haben aber gleich um mehr gebetet. Und heute glaube ich, dass Jesus nicht wollte sagen, ihr habt gar keinen Glauben, falsch oder so, sondern er wollte darauf hindeuten, dass es nicht auf das Mass vom Glauben ankommt, wie viel hast du oder wie wenig, sondern auf das Wesen vom Glauben, das man hat. Wie ist der Glaube ausgerichtet? Ist der Glaube geistgewirkt? Ist es im Geist? Passt zu dem, was Gott will, was Gott im Sinn hat? Wir kommen später noch auf das. Oder ist es ein Glaube, der aus eigener Kraft etwas bewirken will und etwas sehen will? so Sensationshunger vielleicht ein bisschen. Wir wollen sehen, wie wir glauben und dann etwas passiert. Ja, das ist schön natürlich, das hätte ich auch gerne, oder? Wenn alle gesungen werden und Dämonen befreien und so. Aber wenn das aus uns raus ist, so, dann stimmt das Wesen vom Glauben nicht mit dem überein, was Jesus hat gemeint. Und das Senfkorn, das bedeutet eigentlich schon, du hast den Glauben, der Glauben, der ist da, aber das Wesen von diesem Glauben spielt eine Rolle. Und wenn das stimmt, dann bewegt so etwas. Es ist nicht so, dass sie keinen Glauben haben, sondern dass, dass sie die Ausrichtung hinterfragen sollen. Ein geistgewirkter Glaube, ein Glaube, der zu dem passt, wo Gott will, wenn er sein Himmelreich aufbaut, der weiss, dass Gott keine Grenzen hat und hat noch viele Möglichkeiten vor Augen, vor den inneren Glaubensaugen, wo die Vernunft schon länger am Ende ist. Man muss sagen, es geht nicht mehr weiter. Es gibt keine Möglichkeit mehr, Endstation. Das ist ja so, wie wir es eben in der Predigt hatten, fürchte dich nicht, glaube nur. Es sieht wie chancenlos aus, es sieht wie logisch und klar aus, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt. Aber der der Glaube im Geist, auf Gott ausgerichtet, hat dort nicht Grenzen, wo wir als Menschen Grenzen sehen, wo es nicht mehr weitergeht. Also das Fazit von dem, die Lehre aus dem Hin und Her, die ich hatte, wäre für mich eigentlich jetzt, dass wir frei sind. Wir sind frei, Gott echt und im Geist so zu glauben, dass es etwas bewirkt. Es ist nicht so, dass wir auf Null stehen, wir haben leider keinen Glauben, kämpfen weiter, sondern es braucht nur so wenig vom richtig ausgerichteten Glauben und dann hat es eine riesige Macht. Wenn wir im Geist gewirkten Glauben, an Gott glauben, an seine Möglichkeiten glauben, dann verändert das etwas. Das kann eben Bäume verpflanzen, Berge ins Meer stürzen, wie man es in Einleitungen gehört oder was auch immer. Wir sind frei, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Ob wir Gott vertrauen oder eben ob wir an Gottes Möglichkeiten glauben, das ist eigentlich auch der nächste Punkt, den ich gerne möchte. Ein bisschen raushaben, den Glauben, wenn wir jetzt sagen, wir sind frei, den Glauben zu haben, das ist die Möglichkeit, die immer. Wir müssen nicht irgendwie ein gewisses Stadium erreichen oder so, wo nicht einmal die Apostel hatten, also können wir es auch eh vergessen, sondern die Möglichkeit, die haben wir heute, als fehlerbehaftete Menschen im Geist zu glauben und Gott wird durch uns auch bewirken. Gott wird auch Veränderung schenken, die wir selber nicht Veränderung haben könnten. Also, wir sind in dieser super Position, dass wir jetzt starten mit dem geistgewirkten Glauben. Und wie brauchen wir denn den im Alltag? Das ist dann schon eine grosse Herausforderung, würde ich sagen. So einfach, wie es vielleicht klingt. Ja, sorg dich nicht, glaub nur, hab nicht Angst, nur glauben. Du musst nur im Geist glauben und nicht falsch. Das kann man ja schon sagen, aber trifft es dich auch im Alltag, merkst du, es schleift dir, es ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Da gibt es im Lukas 12, 29 bis 34 so eine Stelle, wo mit euch die zeigt das ganz deutlich. Ich lese es mal. Lukas 12, 29 bis 34. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Der Text redet von unseren Alltagssorgen. Die meisten von uns werden nicht so wahnsinnig, auch jetzt um zu überleben kämpfen, um zu essen und zu reichen zu bekommen. Aber das können wir erweitern, um unsere Alltagssorgen, die wir haben, wo es uns um materielle Sachen geht, wo es uns um das Wohnen geht, wo es uns um einen Beruf geht, vielleicht um eine Stellung irgendwo, einfach um Sorgen, die in unserem Alltag hochkommen, wo ich es einnehmen will, wo ich es brauchen will, an Zeit, an Energie, unseren Fokus stellen. Nach was streckst du dich aus? Nach was trachtest du? Was ist deine Orientierung in deinen Gedanken, in deinen Überlegungen? Was ist, was du probierst zu nehmen, was du probierst herzukommen, was du einsetzt? Für was strengen wir uns eigentlich an in unserem Leben? Für was geben wir Geld? Für was geben wir Gas? Für was geben wir unsere Zeit? Wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, wenn das Vertrauen zu ihm stimmt und wir uns im Glauben auf ihn und sein Wort abstützen können, dann brauchen wir uns nicht um alltägliche Sorgen zu drehen. Auch wenn die hochkommen, wenn sie uns einnehmen wollen. Wir dürfen uns, und das ist wieder eine Freiheit, wir dürfen uns um sein Reich kümmern. Wir dürfen orientiert sein am Aufbau von seinem Reich, wo heute schon im Aufbau ist hier, wo ein anderes Reich ist als die Reiche, die wir kennen, eine andere Herrschaft. Und dürfen unser Geld, unsere Zeit, unser Streben, unser Gas geben, dorthin legen, mit diesem Fokus auf sein Reich. Und das wird ein ganz anderer Fokus sein. Wenn ihr am letzten oder am vorletzten Sonntag seid da gewesen, dann habt ihr, oder vielleicht habt ihr so über das Internet gehört, hat er Predigen von K und A auch gehört. Und sonst dürft ihr es eben über das Internet noch hören, ich habe das auch so gemacht. Sie haben beide zusammen sehr gute Hinweise auch zu diesem Thema gemacht. Ob schon wir nach hin und her sind einig geworden, dass wir nicht wie eine Serie machen über die drei Sonntage, aber es passt jetzt gleich sehr gut. Ich nehme zwei, drei Gedanken auf, ohne jetzt genau einzuordnen, was bei ihnen vorkam. Aber es waren Aussagen wie die. Wenn unsere Beziehung zu Gott, also unser Vertrauensverhältnis, kaputt geht, dann liegt das trennende Element, das, was es bewirkt, dass etwas lässt gehen, liegt auf unserer Seite und nicht auf Gottes Seite. Dann haben wir etwas gemacht oder nicht gemacht, dass das Vertrauensverhältnis, die Beziehung zu Gott, lässt gehen. Wenn wir zum Beispiel unzufrieden sind mit uns selber, das ist etwas, was von uns herkommt. Wir sind nicht so richtig zufrieden mit uns, wir fördern das vielleicht durch irgendwelche Gedanken oder wie auch immer. Wir sind unzufrieden mit uns selber, dann wird es uns schwerer fallen, Gott zu vertrauen. Gott zu loben und eben uns ganz auf ihn abzustützen, im Vertrauen. Es wird uns schwerer fallen, wenn man das jetzt wieder austauscht, ihm zu glauben und seinen Aussagen zu glauben. Wo man doch denkt, es hat gar keinen Zusammenhang. Ich bin einfach nicht zufrieden mit mir, meine Nase ist ja einfach zu gross oder was auch immer. Das können so Sachen sein, wo andere lachen, wenn jemand das Problem hat, ist es ein Problem. Und dann kann das stressen, zum Teil ein ganzes Leben lang. Aber das hat Auswirkungen darauf, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Gott will aber nicht unsere Fehler, unsere Sünden, unser Fehlverhalten richten und uns bestrafen, sondern er will die Beziehung aufbauen und uns erlösen. Das war schon so eine Aussage in diesen Predigen. Der Johannes 12, 47b stützt es eigentlich, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Ich würde gerne wieder so ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Ihr dürft es innerlich auch mitbeten, wo es darum geht, dass wir die Orientierung von unseren Alltagssorgen, von unserem Trachten nach den hiesigen Sachen, nach eben Überleben oder vielleicht bei uns Schweizer noch etwas Nobleres als nur Essen und Trinken besorgen, aber etwas, was halt um uns dreht, was egoistisch ist, dass wir das verschieben können zum Fokus auf das Himmelreich. Und wir dort unsere Energie reinstecken, wir überlegen, was heisst das für mich ganz konkret im Alltag, das Himmelreich aufzubauen, da, wo ich drinstehe, mit dem Profil, das ich bekomme, von Gott, mit diesen Begabungen. Und das kann vielleicht auch sein, dass wir merken, etwas klemmt, eben etwas ist in dieser Beziehung zu Gott von mir. Vielleicht Unzufriedenheit mit mir selber. Ich gehe das an, proaktiv, von mir aus. Gehe ich das an, weil ich jetzt weiss, und das habe ich gecheckt, dank diesen Predigen von diesen zwei Frauen vielleicht. Und vielleicht wissen wir schon lange, ja, schon nicht so gut. Und ich gehe jetzt das an. Und nehme die Schritte, die ich machen kann, die zum Teil auch in diesen Predigen vorkommen, dass ich mich dass ich zu einer Annahme von mir selber, von dem, wie mir Gott hat gemacht, komme. Im Wissen, dass das meine Beziehung zu Gott wird stechen. Dass ich ein anderes Verhältnis und eine andere Möglichkeit zum Glauben werden habe. Himmlischer Vater, du weißt, nach was dass wir uns ausstrecken im Alltag. Wenn wir nicht so im Scheinwerferlicht stehen, wie ich jetzt gerade, wenn wir vielleicht alleine sind, wenn wir nicht einschlafen können, oder wenn wir unterwegs sind irgendwo im Alltag und grübeln, an was dass wir nachher grübeln. Was unsere Energie kostet, was uns stresst, wo dass wir in Varianten probieren zu überlegen, was eine Lösung könnte sein. Was ist unser Trachten? Und dort, wo das ist, nach weltlichen Sachen, nach Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sein für dein Himmelreich, der bitte, dass du uns anrührst, dass du uns sensibel machst darauf, dass wir vielleicht die Orientierung anpassen können. Und wir mit dir zusammen dürfen einen Wechsel machen von unserem Fokus, dass unser Trachten, unser Streben, unser Einsatz, unsere Hingabe für dein Himmelreich ist für dich. Dass dir der gegeben wird, dass es um dich dreht und nicht um uns. Scheich du Geduld und Segen und Veränderung durch deinen Geist. Amen. Ich komme jetzt auf den Punkt, wo auch der Name gibt. Wir jetzt, wie gehört, eben, wir haben die Freiheit, so zu glauben, dass es etwas bewirkt. Weil Gott uns jedem nach dem Mass halt der Glauben ausdehlt, das ist ja eine andere Bibelstelle. Wir haben den Glauben, wir dürfen im Geist glauben, dass Gott durch uns auch bewirkt. Dass das, was wir glauben, in seinem Sinn auch etwas bewegt. Und wir wissen, dass es relevant ist, wie der Fokus ist in unserem Alltag, ob es einfach um unsere egoistischen Ziele dreht oder ob es um Ziele für das Himmelreich von Gott schlussendlich trägt und dorthin fokussiert ist. Es gibt aber der gleich manchmal noch so eine Unschärfe durch mich, auch gerade an der Stelle, die ich jetzt als letztes noch lesen möchte, vom Lukas 9, 53 bis 56, wo mich noch täuscht, es sieht doch aus, als hätten sie nach dem Richtigen sich ausgestreckt und gleich ist es letztes. Aber man nahm ihn nicht auf, und da geht es jetzt um Jesus, er war mit den Jüngern unterwegs, irgendwo in seinen nicht aufgenommen, er hat nicht so dort bleiben, weil Jerusalem sein Reiseziel war, das ist sie nicht geschätzt. Jeder, der nach Jerusalem geht, schaut selber. Das hat andere Gründe, das lassen wir jetzt. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Wie es auch Elia getan hat. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen zur Ausgangslage, zu dieser Situation, die dort war, etwas sagen. Jesus hat bei der Aussendung von seinen 12 Jüngern hat er schon gesehen, wenn irgend in einer Stadt man euch gar nicht aufnehmen will, dann geht aus dieser Stadt raus, tut den Staub von euren Füßen abschütteln, als Zeichen, und das meint als Zeichen für das Gericht, das die Stadt wird treffen will, weil sie seine Jünger nicht annehmen wollen. Also nicht gut, wenn man die Jünger nicht annehmen will. Und da haben natürlich die Jünger, das haben sie im Kopf gehabt noch, die haben gewusst, nicht gut, und jetzt nimmt man nicht einmal den Rabbi, jetzt nimmt man nicht einmal den Meister, Jesus selber an. Dann ist es doch nach Feuer vom Himmel zu wünschen und die Bestrafung gerade lassen zu kommen, wo man vorher als Zeichen einfach hat sagen, das ist nicht gut, was du da machst. Und vor allem haben sie auch Geschichte vom Elia. Sie sprechen sie sogar an. Jetzt einmal hier Schlachterübersetzung ist das noch ausführlicher beschrieben, weil es einen anderen Grundtext hat, der davon übersetzt wird. Das ist, habe ich auch drauf geschrieben auf der Zettel. Ist mal sehr spannend, wenn ihr diese Stelle vergleicht mit irgendeiner anderen von den bekannten deutschen Übersetzungen. Luther, Hoffnung für alle, gute Nachricht, Elberfelder oder was ihr wollt. Und ihr werdet dort massive Unterschiede erkennen. Das sieht man nicht ganz so deutlich wie jetzt zum Beispiel dort. Auf jeden Fall, wir wissen, dass die Jünger auch gewusst von Elia aus ihrer Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir so alle wissen. Die zweiten Könige, ganz am Anfang, zweites Buch der Könige, ist die Geschichte geschrieben. Das könnt ihr schon mal nachlesen. Ist schon spannend oder speziell, würde ich mal sagen. Ich finde es speziell, wenn ich das lese. Wo ein König zu irgendwelchen Seher seine Leute schickt, weil er krank ist und will wissen, wie das rauskommt mit ihm. Und Gott sagt dann Elia, geh diesen Boten, die zu dem anderen Seher wollen, entgegen und segne, da gibt es eigentlich da nicht noch einen Gott, der zu euch gehört in diesem Land, muss da zu irgendeinem Hubi gehen. So, das nervt Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er hat es nicht gern, wenn wir zu anderen Seher gehen, wenn wir zu irgendwelchen Geistbeschwörer gehen. Das kommt da ganz, ganz deutlich raus im Alten Testament. Das ist nicht gut und das passt nicht, weil doch Gott der Gott ist von diesem Volk. Und darum hat er seinen Propheten Elia geschickt und gesagt, gang die mal ab und sag, kehret um, fragt mal, was eigentlich los ist. Bist nicht ganz... Und die kehren um, die Boten, und sagen das dem König, du, ihn hat es zurückgeschickt und sieht nicht gut aus. So. Übrigens, du wirst sterben, ich glaube, das sagen sie ihm auch schon dort, dass er nicht mehr aufstehen wird. Auch noch wegen dem, dass er so tut, also nicht eine gute Nachricht. Und der wollte natürlich wissen, ja, was ist denn das für ihn gewesen, der Mann, die gar nicht, das war ja nicht der Plan gewesen, jetzt kommen die zurück. Und dann wollte wissen, was ist das für ihn, den ich zurückgeschickt habe. Und dann sagen sie, ja, ein Mann mit Fählen bekleidet und einen Ledergürtel um die Lände. Und dann, ah, das ist der Elia, dieser und jener, und so hat er ihn dann gekannt. Und sieht, jetzt geht zu ihm und reicht nicht zu mir. Und dann ist eine 50er-Truppe, wahrscheinlich Soldaten, ich bin gar nicht sicher, ob es steht, ich glaube, es sind Soldaten, ist zum Elia gegangen, der war auf einem Hügel oben gewesen, und dann hat der Chef, der Anführer von diesen 50 Uchenbägen, komm sofort nach, der König hat gesehen, du müsstest kommen. Mann Gottes, rät er nach, du Mann Gottes, komm sofort nach. Und der Elia, was macht er? Und das ist eben jetzt komisch durch mich. Er sagt, wenn ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel abfallen auf euch. Und es fällt Feuer vom Himmel ab und verbrennt es auch. Das wird dem König gemeldet. Der König schickt wieder 50. Und der zweite Anführer von den 50 kommt wieder zu dem Hügel und sagt, du Mann Gottes, komm sofort nach, der König ruft nach dir. Und er sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel herkommen. Und ich treffe, es kommt Feuer vom Himmel herkommen und verbrennt sie. Der König vernimmt es, schickt wieder 50. Also es hört dann auch auf. Es kommen wieder 50. Und er hat jetzt wahrscheinlich gemerkt, wo das Problem ist. Es geht, sagen die EU, es geht um eine Ehrerbietung gegenüber den Vertretern von Gott. Dass denen nicht einfach so gehst, Befehle teilen. Und ich, wenn ich es so lese, vermute, das hat auch mit der Angst von Elia zu tun, dorthin zu gehen. Weil natürlich, er hat eine Todesnachricht gebracht. Und da sind die Propheten häufig sehr schlecht davon kommen und nicht mehr mit dem Leben. Auf jeden Fall, der dritte Anführer, der geht dann auf die Knie vor Elia und sagt, oh, du Mann Gottes, aber hab Erbarmen, lass mein Leben wert sein vor dir, ich bitte dich, komm doch mit, der König will so und so. Also da kommt ganz Angst daher. Und Gott, respektive Engel, sagt Elia, gang mit und gang ihm dieses und jenes sagen, dann geht er mit. Und mit dieser Geschichte, also eben, lesen Sie mal, ist wirklich interessant. Der Engel sagt Nero, du musst nicht Angst haben, geh nur mit. Darum sage ich weg der Angst. Auf jeden Fall, in die Apostel, wenn wir wieder zurückgehen in diese Geschichte, Jesus ist nicht aufgenommen worden, weil er nach Jerusalem will. Und die sagen, Rabbi, sollen wir eigentlich Feuer vom Himmel wünschen? Die haben das im Kopf. Der grosse Prophet hat das ja auch so gemacht. Das hat der Elia auch so gemacht. Und jetzt ist es noch klarer, dass es wie gegen ihn gerichtet ist. Nehmen wir ihn nicht auf. Das ist eine Ablehnung von ihrem Meister. Und was sieht Jesus? Wisst ihr nicht, von welchem Geist ihr Kind seid? Das, was ihr wollt, das Feuer wünschen aus der Verbrennung, das ist nicht der Geist, wo ich mit ihm unterwegs bin. Und es ist schon noch interessant, oder? Es gibt kein einziges Strafwunder, das beschrieben ist im Zusammenhang mit Jesus. So wie wir es sehen im Alten Testament. Lesen wir kein einziges Mal ein Strafwunder von Jesus. Jesus baut auf. Jesus befreit. Jesus macht, dass die Leute wieder sehen, wo sie blind waren. Dass sie wieder laufen können, wo sie lahm waren. Dass aufdeckt, erneuert und aufgebaut wird. Das ist der Geist von Jesus. Und er tadelt sie dort, wo man doch sagen könnte, das ist doch eine fromme Ausrichtung. Sie ist doch gut gemeint, nur für Jesus gemeint. Der Glaube, aber der war nicht in dem Geist, wo Jesus unterwegs war. Das tue ich mir sehr spannend in diesem Zusammenhang. Wenn wir in seinem Geist mit Orientierung oder mit dem Trachten nach seinem Reich beten und glauben, dann hat das massive Auswirkungen. Wir wissen, auch wenn es der Glaube nur so klein wie ein Senfkorn wäre. Wenn der Fokus für unseren Glauben und für unser Beten auch gute Sachen sind, aber der Fokus auf unser Leben einfach hat, auf uns selber. Darum, woher zieht die Glaube? Vielleicht ein angenehmes Leben eben mit einem guten Job, mit Freunden, mit einer Frau, mit einem Mann, mit Gesundheit. Dann hilft es nicht unbedingt am Aufbau vom Reich Gottes, wenn der Fokus nicht der Herr ist. Gott will schon, dass es uns gut geht. Bei Gott kann keine Krankheit sein. Bei Gott ist Frieden. Gott wünscht uns gute Freunde. Es geht nicht um das. Aber wichtiger als diese Sachen sind die Orientierung, unser inneres Bestreben, wo das herzeigt. Woher zeigt die Glaube? Ich will nicht sagen, Gott will nicht, dass wir gesund sind. Gott will nicht, dass wir gute Freunde haben. Aber ich sage, aus dem heraus, aus all den Stellen, die wir heute hatten, Gott ist noch wichtiger, als wie wir jetzt genau drin sind, woher das unser Herz zeigt. Wie unser Bestreben ist. Für was setzen wir uns ein? Nach was strecken wir uns, fürs zu nehmen? Wo setzen wir unsere Energie ein? Das ist wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir zu dieser radikalen Hingabe kommen, die sich wie eben auch vor Jesus herwirft, wie wir es bei vorherigen Predigten hatten. Wo die Beziehung zu Gott so stimmt, dass das Vertrauen, der Glaube auf seine Kraft, auf seine Zusagen, da ist, wo das stimmig ist und wegen dem auch viel bewirkt, weil es ja schon ein Sendkorn würde längen von dem. Aber dass wir mehr haben, dass wir da drin liegen mit ihm in der Beziehung, dass wir ihm nach sind, nicht nur am Sonntagmorgen, auch dann, wenn wir alleine sind, auch dann, wenn es schwierig ist, auch dann, wenn wir nicht alle Fragen geklärt haben, dass die Beziehung zu unserem Herr nach und eng ist und wir dort daraus heraus einen geistgewirkten, wirkungsvollen Glauben dürfen leben. Es wird in einer Woche um das zum Teil ein schwieriges Thema gehen, die radikale Hingabe, der radikale Glaube, das vielleicht auch Ausschliessende, wo Jesus zum Teil auch extreme Aussagen macht, wo wir ein bisschen erklüpfen, was es ein bisschen kalter Rückgabe gibt. Wo er zum Beispiel, ich bescheisse jetzt schon, sagen wir mal schon etwas von nächster Woche, wo er zum Beispiel sieht, wer seine Hang an die Flug legt und noch rückwärts, dann noch hinterher schaut, der ist nicht tauglich für das Himmelreich. Das ist schon schwer verdaulich. Und es gibt ein paar so ähnliche Stellen, wo schwierig gefallen wie zu nehmen, wo sie ihm denkt, puh, wie soll man da nur, wie kann man da nur bestehen? Vor ihm ist doch so schwierig. Aber es hat mit dieser Hingabe zu tun, in unserem Herz. Es hat mit dieser Ausrichtung, wo wir heute auch drauf kommen, das tun, das wollen wir in der Woche noch mal ein bisschen vertiefen. Ich hoffe, ihr seid da noch wieder dabei. Ich möchte zum Schluss auch noch dazu aufrufen, dass ihr Gebet in Anspruch nehmt. Wir haben bei uns ein Ministry-Team, wir haben Leute, die da sind, die werdet ihr dann sehen mit orangem Blendbumenhaus, die da sind, die sich freuen, für euch zu beten. Und das ist jetzt nicht so, dass alle Kranken und schlimm Gefährdeten und so einfach herkommen sollten, sondern eigentlich alle, die sich Veränderung wünschen in ihrem Leben, haben eine super Chance, für sich zu beten und das Gott herzulegen miteinander. Dann hat man jemanden schon mit den Zeugen, der da ist, der für ihn kann glauben, der für ihn kann einstehen kann. Und vielleicht gerade in diesem geistgewirkten Glauben etwas kann beten, das wir selber nicht in dieser Ehrlichkeit und Transparenz vor Gott bringen könnten. Nehmt das in Anspruch. Es wäre gut, wenn wir uns als Gemeinde daran gewannen, uns ins Gebet zu stellen von den anderen, von den Brüdern und Schwestern, weil niemand von uns ist besser oder kann mehr und hat es geschafft oder so etwas. Wir brauchen einander, wir sind für die Gemeinschaft gemacht und wir dürfen und sollen füreinander beten, füreinander einstehen, einander segnen. Wenn du Potenzial siehst, im Zusammenhang mit Vertrauen oder Glauben, dass du vielleicht mehr kalt, logisch, wahr, falsch als beziehungsorientiert siehst, dann darfst du für dich beten. Wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten hast zu glauben, dass du in der jetzigen Lage, wo du bist, die Möglichkeit hast und die Freiheit, Gott voll zu vertrauen, dann darfst du für dich beten. Wenn du spürst, dass es Situationen gibt im Alltag, wo es dir schwerfällt, auf Gott zu vertrauen, und das kannst du benennen, umso besser, dann darfst du für dich beten. Und wenn du dir auch die Orientierung wünschst, dass dein Glaube an den richtigen Ort herzieht, nämlich zu Jesus Christus, zum Reich von unserem Herrn im Himmel, dann darfst du auch für dich beten. Das heisst nicht, du hast ein Problem, sondern du siehst Potenzial. Du siehst Hoffnung und du glaubst daran, dass Jesus in deinem Leben etwas verändern darf. Amen.